Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Die rechtliche und politische Grundordnung der Bundesrepublik ist im Grundgesetz niedergelegt. Der erste Teil regelt die individuellen Freiheits- und Abwehrrechte, der zweite Teil die staatlichen Pflichten. Der Parlamentarische Rat hat das Grundgesetz durch die Volksvertretungen der Länder am 23. Mai 1949, vor 70 Jahren, angenommen. Seither ist es verändert und ergänzt worden, im Kern aber erhalten geblieben. Wie konnte es zum Verfassungspatriotismus in Deutschland kommen? Warum entfaltete das Grundgesetz integrative Kraft? Wo ist es lückenhaft und steht vor neuen kulturellen, sozialen, wissenschaftlichen und technischen Herausforderungen? Kurz, ist es auf der Höhe der Zeit? Darüber hat Michael Köhler mit dem Rechtswissenschaftler Dieter Grimm gesprochen. Grimm lehrt öffentliches Recht an der Berliner Humboldt-Universität. Er war von 1987 bis 1999 Richter am Bundesverfassungsgericht, ist Buchautor und meldet sich immer wieder mit Debattenbeiträgen zu Wort. Zudem war er Rektor des Berliner Wissenschaftskollegs, dessen Permanent Fellow er ist.
Dieter Grimm, unser Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Die deutsche Wiedervereinigung, der Mauerfall, ist 30 Jahre her. Auch das sollte man sich bei der Gelegenheit mal in Erinnerung rufen, denn das hat auch mit unserem Grundgesetz einiges zu tun. Ist dieses Grundgesetz gut und glücklich in die Jahre gekommen? Ist es gut gereift, um mal so die Essensmetapher zu benutzen? Oder ist es an manchen Ecken doch ein bisschen antiquiert? Was denken Sie?
Ich glaube nicht, dass es antiquiert ist. Und das hat allein schon mit dem Umstand zu tun, dass es ja sehr oft geändert worden ist. Das Grundgesetz ist heute doppelt so lang im Umfang, dadurch, dass neue Artikel hinzugekommen sind. Gelegentlich ist auch mal ein Artikel entfallen, aber das ist selten. Es ist insgesamt so, dass nur noch die Hälfte der Vorschriften des Grundgesetzes aus der Anfangszeit von 1949 stammen. Also es ist permanent geändert worden und geändert heißt natürlich auch an neue Herausforderungen, neue Bedingungen angepasst worden. Deswegen würde ich sagen, im Prinzip ist es auf der Höhe der Zeit. Und ich würde auch die Gereift-Metapher vielleicht nicht aufgreifen, weil das ja doch so die Vorstellung weckt, wir haben es von Anfang an und nun entfaltet es sich so langsam und kriegt seinen vollen Geschmack. Aber auch das ist ja nicht da, wenn es so häufig geändert worden ist. Manche Änderungen sind meines Erachtens nicht gelungen, manche sind überflüssig gewesen, aber die Mehrzahl der Änderungen waren nötig, um das Grundgesetz auf der Höhe der Zeit zu halten. Und das ist insgesamt ganz gut geglückt.
Es hat sich sogar als eine Art Integrationsfaktor auch in deutsch-deutschen Fragen bewährt.
Das ist, ich möchte beinahe sagen, eine deutsche Besonderheit. Normalerweise sind wir ja schon zufrieden, wenn eine Verfassung juristisch gilt und sich die Politik im Wesentlichen an die Verfassung hält und wenn das Verfassungsgericht, wenn Fehler gemacht werden, das aufdeckt. Aber in Deutschland ist sicher etwas hinzugekommen, ausgebildet im Grunde vor der Wiedervereinigung in der alten Bundesrepublik, dass das Grundgesetz doch ein sehr starker Integrationsfaktor geworden ist. Das heißt, die Deutschen erkennen sich in ihrem Grundgesetz, wie sie sagen, das ist unsere Verfassung. Unter der haben wir einigermaßen glücklich gelebt, wenn man das vergleicht mit unseren Vorfahren, die diese Situation nicht hatten. Ich glaube, dass das etwas mit der besonderen Situation Deutschlands nach 1945 zu tun hatte. Die Faktoren, auf die normalerweise so eine Identität gestützt wird, die fehlten zum großen Teil in Deutschland. Die Nation war geteilt, Nation stand nicht mehr zur Verfügung. Geschichte, hat jeder sofort an den Holocaust gedacht, war auch kein Identifikationsfaktor. Dann kommt die Kultur, das ist das Dritte, aber die Kultur war doch sozusagen das letzte Band zwischen Ost- und Westdeutschland. Ja. Also es gab da eine Lücke. Bei den Faktoren, bei denen andere Länder, aus denen andere Länder ihre Identität ziehen. Und nun glaube ich, dass das Grundgesetz in diese Lücke hineingesprungen ist. Das heißt nicht, dass alles Gute, was wir erlebt haben, dem Grundgesetz zu verdanken ist. Das wäre eine Überschätzung. Aber dem Grundgesetz ist gut geschrieben worden, dass wir nach einer unglaublichen Katastrophe wieder aufgestiegen sind in den Kreis der geachteten Völker und dass wir eine ordentliche Demokratie und eine wohlhabende Wirtschaft geworden sind. Und irgendwie wurde das dann auch mit dem Grundgesetz in Verbindung gebracht und das hat ihm viel Zuneigung und Wertschätzung zugeführt.
Also 8 Kanzler in 70 Jahren, das soll man ein anderes EU-Land nachmachen. Also bei Italien wäre es andersrum, die haben 70 Präsidenten in 8 Jahren.
Das ist ein enormer Stabilitätsfaktor gewesen. Weimarer Republik kann man auch herzuziehen, 14 Jahre Weimarer Republik und 12 Kanzler. Und wie haben Sie gesagt, 70 Jahre und 8 Kanzler, nicht? Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Es hängt nicht nur am Grundgesetz, sondern das Grundgesetz hat eine sehr gute Grundlage und einen sehr guten Rahmen dafür gegeben. Aber man darf jetzt nicht sagen, alles, was die deutsche Geschichte nach 1945 tendenziell positiver gemacht hat als die vorherige, unmittelbar vorangehende Geschichte, sei das Grundgesetz gewesen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir nicht mehr Weltanschauungs- und Interessenparteien hatten, sondern dass wir zwei große Volksparteien hatten. Man muss sich immer vor Augen führen, etwa 40 Jahre lang haben SPD und CDU zusammen 80% der Stimmen gehabt. Jetzt sind sie zum ersten Mal unter 50% gesunken. Also für die Stabilität ist auch das ein wesentlicher Faktor gewesen und der geht jetzt verloren. Der geht jetzt verloren, deswegen können wir mit dem Ausmaß an Stabilität, das wir gewohnt waren, wohl nicht mehr rechnen für die Zukunft.
Sie spielen auf was an, Dieter Grimm. Wir sind im Wissenschaftskolleg zusammengekommen an einem sonnigen Nachmittag. Wo sehen Sie Bewährungsdefizite? Ich mache es konkret. Manche sagen, in Karlsruhe, also beim Bundesverfassungsgericht, wird die Politik gemacht, die ich eigentlich von Berlin erwarten würde. Ich kann mich an ein Gespräch mit Verfassungsgerichtspräsident Papia AD erinnern, der sagte, der Bundesrat ist so eine Art Ersatzkammer geworden und wir haben so eine Schwächung auch des Mandatsträgers. Würden Sie zustimmen? Gibt es da so Verschiebungen nach Karlsruhe hin?
Es gibt Verschiebungen zum Bundesrat hin, vom Bundestag. Das hängt damit zusammen, dass sehr viele Bundesgesetze der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Das heißt also, die Ministerpräsidenten kriegen nicht in ihren Ländern, sondern im Bundesrat auf der Bundesebene ein ganz neues Gewicht, seit etlicher Zeit schon. Das ist nicht ganz neu. Verschiebungen nach Karlsruhe ist ein bisschen anders. In Karlsruhe wird viel geklagt. Ich meine, es werden viele Klagen nach Karlsruhe gebracht, das meine ich damit. Ungefähr 6.000 pro Jahr. Ja, die werden entschieden, aber man muss sich ja immer vorstellen, das sind also zum allergrößten Teil gar keine politischen Maßnahmen. Das sind Klagen gegen Verwaltungsakte, wird eine Demonstration aufgelöst oder sind Klage gegen ein Gerichtsurteil. Jemand hat seinen Mietprozess verloren und denkt, da wäre noch ein Grundrecht verletzt worden. Also die ganz große Zahl dieser Entscheidungen aus Karlsruhe hat mit hoher Politik gar nichts zu tun. Aber es gibt etliche, die die hohe Politik betreffen und die prägen sozusagen das Bild von Karlsruhe im Publikum, nicht diese vielen kleinen Detailsachen. Aber was geschieht da? Da wird also eine politische Maßnahme, meinetwegen ein Gesetz oder ein Vertrag, den die Bundesrepublik geschlossen hat, oder ein Einsatz von deutschen Truppen im Ausland, wird angegriffen als verfassungswidrig und dann prüft Karlsruhe, ob dabei die Verfassung gewahrt worden ist oder nicht. Und wenn die Antwort ist ja, dann hast du alles in Ordnung. Und wenn die Antwort ist nein, dann geht die Sache ja zurück nach Berlin. Es ist ja nicht so, dass dann Karlsruhe jetzt die politische Entscheidung übernimmt und dort weitermacht, wo die Bundesregierung und der Bundestag was falsch gemacht haben, sondern sie sagt, so wie es jetzt gemacht habt, ging es nicht. Das verstößt gegen die Verfassung, das wird zurückgereicht und die Politik ist wieder an der Reihe. Deswegen glaube ich nicht, dass die Formulierung, die man häufiger hört, die politische Entscheidung wandert von Berlin nach Karlsruhe ab, richtig ist. So ist es nicht. Die Zahl der Gesetze, die im Wege der Normenkontrolle angegriffen wird in Karlsruhe, ist 3, 4, 5 pro Jahr. Wie viele Gesetze werden gemacht pro Jahr? Hunderte? Ja. Hunderte, von denen ein ganz bestimmter, enger Prozentsatz dann schließlich nach Karlsruhe kommt. Also, das ist ein sehr wichtiger Faktor im politischen Geschäft und hat auch die Rollen der anderen Organe verändert, dadurch, dass man nun die Verfassungsfrage stellen kann. Aber dass Parlament und Regierung die Politik weggenommen würde, kann man nicht sagen.
Sie legen, glaube ich, Wert drauf, und ich habe diesen Satz rein statistisch mehrere Male bei Ihnen gelesen und fast schon auswendig gelernt. Was in der Verfassung geregelt ist, ist der politischen Entscheidung entzogen. Es ist nicht mehr Thema der Politik, sondern ihre Prämisse, ihre Voraussetzung. Da lese ich eine ganz massive Stärkung von Verfassungen. Ich lese sogar heraus, dass es bestimmte Dinge gibt, darüber können wir diskutieren, die vielleicht unabwägbar sind und verdammt nochmal auch bleiben sollen. Dazu zählt, um es konkret zu machen, das Wahlrecht. Da muss man ganz vorsichtig sein. Wenn man da einmal anfängt, die Finger dran zu legen, dann sieht man an Polen, an Rumänien oder sonst wo, dann kommt die ganze Chose ins Kippen.
Wahlrecht ist von einer zentralen Wichtigkeit. Nicht? In der Wahl werden aus Bürgerstimmen Mandate im Parlament gemacht, das worum es geht. Das heißt also, das ist von zentraler Wichtigkeit. Das ist eine der wichtigsten Spielregeln für das ganze Geschäft. Und der Sinn der Verfassung ist ja eigentlich, dass es die Spielregeln aus dem Parteienstreit rausnimmt. Die Spielregeln sind für alle die gleichen. Und die Spielregeln können auch nur gemeinsam, nämlich mit 2/3 Mehrheit, geändert werden. Die kann nicht ein Einzelner ändern. Dafür haben wir gerade Verfassungen. Und nun ist es aber beim Wahlrecht so, dass das Grundgesetz da ein bisschen dürftig ist.
Sie haben es, glaube ich, mal lückenhaft genannt, ne?
Ja, ich habe es auch lückenhaft genannt. Geregelt im Grundgesetz sind die Wahlrechtsgrundsätze. Also die Wahl ist geheim, die Wahl ist gleich, die Wahl ist frei. Das steht, was mich persönlich als Wähler angeht. Aber das, was gewöhnlich das Wahlsystem genannt wird, nämlich die Frage Mehrheitswahlrecht oder Verhältniswahlrecht, gibt es eine Sperrklausel oder gibt es keine Sperrklausel, wie werden die Stimmen in Mandate umgerechnet, das ist ja von ebenso großer Wichtigkeit. Und das steht nicht bei uns in der Verfassung. Das heißt, also, das ist im normalen Gesetz geregelt und das normale Gesetz kann eben auch mit normaler, einfacher Mehrheit geändert werden. Also hier ist eine ganz wichtige Spielregel, für die aber nicht gilt, dass sie nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden könnte. Das würde ich gerne geändert sehen und ich würde gerne sehen, dass nicht nur die Wahlrechtsgrundsätze, sondern auch das Wahlsystem in der Verfassung selbst festgelegt wird. Ich weiß aber, dass es schwierig ist. Man sieht es ja jetzt wieder. Seit Jahren können sich die politischen Parteien nicht darauf einigen, wie sie das Parlament wieder verkleinern. Nicht? Es wächst, ja. Und wie sie von Überhangmandaten und dann wieder als Folge von Ausgleichsmandaten wegkommen, das ist schwierig. Und es ist deswegen schwierig, weil jede Partei sich für jede Lösung, die angeboten wird, sofort ausrechnen kann, habe ich davon einen Vorteil oder haben die anderen davon einen Vorteil. Das ändert nichts an der Richtigkeit der Forderung, dass eine solche Frage von so einer Bedeutung in der Verfassung geregelt werden müsste.
Ich würde gerne anknüpfen, Dieter Grimm. Sie waren 12 Jahre lang Verfassungsrichter in Karlsruhe. Ich glaube, das ist ein Punkt, der Ihnen wichtig ist. Änderungsbedarf sehen Sie gerade in dem Punkt, wo es um die Regelung der Verfassungsänderung geht.
Ja, auch das ist richtig. Ich finde, sie ist bei uns zu einfach gemacht. Die Verfassung wird geändert im Wege der Gesetzgebung, heißt es, ja. Und das bedeutet, es ist dasselbe Personal, was den ganz normalen, früher Bonner, jetzt Berliner Politikbetrieb macht, ja. Es ist dasselbe Verfahren. Der einzige Unterschied ist, man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Zweidrittelmehrheit haben wir aber sowieso schon häufig. Wenn der Vermittlungsausschuss angerufen wird, weil Bundestag und Bundesrat sich nicht einigen können, dann haben wir auch voll de facto eine Zweidrittelerfordernis. Wenn wir eine große Koalition haben, haben wir auch schon was Ähnliches wie, jetzt nicht mehr so ganz, aber lange Zeit Zweidrittel.
Ich höre schon wieder raus, Sie möchten es gerne der Politik ein bisschen mehr entziehen, ja, schwieriger machen.
Ich finde, dass es zu leicht ist. Und ich finde, dass die Politik bei diesem Mechanismus, wie wir ihn haben, nicht spürt, dass es etwas anderes ist, ob man die Spielregeln ändert oder ob man eine Politik, Migrationspolitik oder Sozialpolitik ändert. Und deswegen fände ich es sehr überlegenswert, ob man an dem Verfahren zur Verfassungsänderung selber etwas ändert. Es gibt Länder, die sagen, eine Verfassungsänderung im Parlament beschlossen, tritt erst dann in Kraft, wenn das nächste Parlament nach der Wahl sie nochmal bestätigt. Das heißt, dann kann zwischendurch ein Wahlkampf stattfinden. Und wenn das für das Publikum eine wichtige Sache ist, diese Verfassungsänderung, dann wird es das zum Thema des Wahlkampfes machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und da bin ich gar nicht festgelegt. Aber das Anliegen an sich ist mir wichtig.
Könnte es sein, dass so etwas wie die Würde des Menschen kein Kanzelwort, so hat es einer Ihrer Kollegen mal sehr schön ausgedrückt, ist, sondern gewisse Dinge in den Bereich so des Abwägbaren gerückt werden und Ihre Autorität, die Sie 1949 beansprucht haben, beginnen zu verlieren. Es geht uns so prächtig, jeder kann den Mund recht voll nehmen und sich im Zweifelsfall entweder auf Meinungsfreiheit oder Menschenwürde beziehen, damit kommt man schon immer durch. Also Sie merken, ich polemisiere mit Absicht ein kleines bisschen.
Ja, ja. Also ich glaube, was wir im Augenblick spüren, ist, dass es eine ganze Serie von neuen Themen gibt, für die die Menschenwürde eine Rolle spielt, die es 1949 noch nicht gab. Und das sind zum ganz überwiegenden Teil Themen, die der wissenschaftlich-technische Fortschritt bringt. Also wir können das Leben verlängern, wir können das Leben beenden, wir können vielleicht das Leben manipulieren, die dann unter solchen Stichworten auch wie Designer-Baby laufen und dergleichen, die ganze Fortpflanzungsmedizin.
Entschuldigung, Ihr verehrter Kollege Ernst-Wolfgang Böckenförde hat mal im Satz gesagt, die Menschenwürde war unantastbar, ja, in einem Debattenbeitrag.
Dazu hatte er einen bestimmten Anlass gehabt. Es gab einen Konsens, kann man sagen, über Jahrzehnte hinweg, dass die Menschenwürde das einzige Grundrecht im Grundgesetz ist, was absolut geschützt ist. Das heißt also, es gibt keine Einschränkung der Menschenwürde. Ich kann die Meinungsfreiheit beschränken, ich kann die Eigentumsfreiheit beschränken, ich kann die Versammlungsfreiheit beschränken und so weiter und so weiter. Aber die Menschenwürde kann nicht beschränkt werden. Das wird festgemacht an dem Wortlaut des Grundgesetzes, denn es heißt ja, das kennt fast jeder, die Würde des Menschen ist unantastbar. Unantastbar gibt es nur ein einziges Mal. Viele Grundrechte, sie werden unverletzlich genannt und dürfen trotzdem eingeschränkt werden. Aus unantastbar ist geschlossen worden, gut, also die Menschenwürde nicht. Dann gab es einen Kommentar, auf den hat sich dann Böckenförde bezogen, der geschrieben hat, das können wir heute nicht mehr so stehen lassen, auch die Menschenwürde muss beschränkbar sein. Das hat eine große Diskussion ausgelöst und dieses Wort, die Menschenwürde, war unantastbar. Ich würde aber sagen, bislang hat die Menschenwürde in dieser Diskussion den Sieg davongetragen. Das heißt, sie wird nach wie vor ganz überwiegend und vom Bundesverfassungsgericht ohne jedes Wanken als absolut betrachtet. Das heißt dann aber gleichzeitig auch, wenn die Menschenwürde ein absolutes Recht ist, nicht einschränken, nicht abwägen mit anderen Rechtsgütern, dass man es dann eng definieren muss. Dann kann nicht jede kleine Kränkung sofort auch eine Menschenwürdeverletzung sein. Dafür gibt es andere Grundrechte, gibt es einen Ehrenschutz und so weiter. Also ich bleibe auch da fest und finde auch, dass gerade eine Gesellschaft wie die deutsche mit ihrer Vergangenheit eine solche Norm, wo nichts dran zu deuteln ist, braucht und auch beibehalten sollte. Ein bisschen ein Problem ist, dass das Publikum weiß, dass die Menschenwürde ein besonders starkes Grundrecht ist. Und ich habe das leider in Karlsruhe niemals ausgezählt, aber ich glaube, ich liege nicht völlig falsch, wenn ich sage, fast jede zweite Verfassungsbeschwerde sagt, die Menschenwürde sei verletzt. Davon kann gar keine Rede sein. Das sind dann andere Grundrechte möglicherweise, aber nicht dieses hohe Gut Menschenwürde.
Ich würde gerne noch eins nachschieben, weil wir gerade ein bisschen in Fahrt kommen. Es gibt, das wissen die wenigsten, ein großes Erbe aus der Weimarer Reichsverfassung in unserem Grundgesetz, ist vielen gar nicht so bewusst. Eins ist ganz versteckt, klingt auch ganz furchtbar altmodisch, ist einer meiner Lieblingsartikel. Artikel 140, und da ist 139 Weimarer Reichsverfassung über die Sonntagsruhe. Und da ist dieser wunderschöne altmodische Wortlaut, Sonntag ist ein Tag der Arbeitsruhe und jetzt kommt es der seelischen Erhebung. Wunderschönes altes Deutsch. Damit ist natürlich gemeint, nicht nur, dass ich verdammt nochmal nicht arbeiten soll und meine Motorsäge nicht anwerfen soll, damit ich Ruhe habe, sondern damit auch Sie, Dieter Grimm, vor meiner Arbeit geschützt werden. Worauf ich hinaus will, unter Bedingungen von Einwanderungsgesellschaft, lässt sich so etwas noch lange aufrechterhalten, auch unter Liberalisierungsdruck, unter Deregulierungsdruck und so weiter. Also gerät unsere Verfassung nicht durch technisch-kulturelle Entwicklung, wie Sie es gerade schon mal angedeutet haben, zunehmend unter Druck?
Ja, das ist sicherlich so. Also diese Bestimmung, die stammt ja, Sie haben es gesagt, aus der Weimarer Republik. Als 1949 das Grundgesetz geschrieben wurde, konnte man sich nicht einigen im Parlamentarischen Rat, wie denn zukünftig das Verhältnis von Staat und Kirche aussehen soll. Da hat man gesagt, aber das war doch ganz gut gelöst in der Weimarer Verfassung, nehmen wir die paar Paragraphen.
Und vor allem die Zentrumskatholiken waren sich mit den Gewerkschaftern und den Sozialdemokraten einig. Das ist ja ein tolles Ding.
Ja. Nun sind wir damals zwar 1949 und erst recht in der Weimarer Zeit, sind wir zwar eine konfessionell zerrissene Gesellschaft gewesen, aber es waren immer christliche Konfessionen. Also die Gesellschaft war eine christliche Gesellschaft, was nicht heißt, dass es nicht Atheisten gegeben hat, aber im Großen und Ganzen eine christliche Gesellschaft und die wollte auch christlich sein. Und das ist 1949 auch noch so gewesen, aber geschwunden mittlerweile. Die Zahl derer, die also Deutsche sind und keiner christlichen Kirche mehr angehören, ist groß und wächst weiter. Und auf der anderen Seite kommen Zuwanderer mit ganz anderen religiösen Vorstellungen. Das kann nicht ohne Wirkung bleiben auf solche Artikel. Ich würde sagen, man kann und soll sie aufrechterhalten, wenn man eine säkulare Erklärung dafür findet. Ich kann nicht mehr der großen Anzahl von Muslimen erklären, es gibt den Sonntag, weil das der christliche Feiertag ist. Das reicht heutzutage nicht mehr aus. Aber wenn ich eine säkulare Erklärung dafür finde, und ich finde, das geht, das Verfassungsgericht hat sich ja auch schon mal daran versuchen müssen, die Erklärung, es soll jedenfalls in diesem unglaublich geschäftigen und businessgeleiteten Treiben einmal einen Aussetzertag sozusagen geben, mit dem man auch wieder eine Chance hat, zu sich selber zu kommen. Das klappt aber nur, wenn es einen Tag für die gesamte Gesellschaft ist. Dann hat man eine säkulare, eine nicht religiöse Begründung dafür.
Eine säkulare und keine laizistische.
Und keine laizistische, nein. Und dass man dann sagt, gut, In diesem Land, das so christlich geprägt ist, war es immer der Sonntag und da bleibt es halt auch der Sonntag. Das finde ich wiederum kein Problem, denn da geht es nicht mehr um einen spezifisch christlichen Wert, sondern das ist sozusagen jetzt allgemeine kulturelle Befindlichkeit, dass wir den Sonntag als den Tag haben, wo wir uns aus dem Normalleben zurückziehen und mal das tun können, was nicht unbedingt nur Geld verdienen heißt oder arbeiten heißt. Also das wird sich an vielen Stellen ergeben, dass man für Dinge, die früher religiös motiviert waren, heute suchen muss, gibt es dafür auch säkulare Erklärungen. Und wenn es das gibt, dann kann man das aufrechterhalten. Wenn nicht, wird es schwer.
Unterm Strich höre ich raus, es ist rauer geworden, das politische Klima ist ein anderes geworden, die technisch-sozial-kulturelle Revolution ist eine andere nach 7 Jahrzehnten als 1949. Trotzdem hat sich das Grundgesetz nach Ihrer Auffassung und so wie ich das jetzt bis hierhin raushöre, ziemlich gut geschlagen.
Ja, man kommt sehr gut hin mit dem Grundgesetz und das hängt aber auch damit zusammen, dass es Anpassungsmechanismen gibt, mit denen man sich auf solche neuen Gegebenheiten und neue Herausforderungen einstellen kann. Und das Wichtigste ist dabei, glaube ich, das, was bei den Juristen heißt, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, eine Einschränkung eines Grundrechts muss immer proportional zu der Gefahr sein, die damit bekämpft werden soll. Wenn jetzt die Gefahren steigen, meinetwegen die Gefahren durch Terrorismus oder die Gefahren durch Menschenhandel, dann werde ich auch in Kauf nehmen müssen, dass es stärkere Freiheitsbeschränkungen gibt, um solche Dinge zu bekämpfen. Dann werde ich auch hinnehmen müssen, dass es mehr Telefonabhören oder Online-Durchsuchungen gibt, als das früher notwendig gewesen wäre. Aber dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip hält es sozusagen immer in einer Balance. Ich muss deswegen nicht, weil ich eine neue Situation habe, das ganze Grundgesetz ändern, sondern ich kann mit diesem Abwägungsmechanismus hinkommen, das austarieren. Größere Gefahren, größere Freiheitseinbußen, Wegfall von Gefahren, Wiederaufleben von Freiheitsvorstellungen. Und da, finde ich, hat das Verfassungsgericht nun eine sehr wichtige Rolle gespielt. Es sind immerhin von den so an die 10 Antiterrorgesetzen, die wir gehabt haben, 9 für verfassungswidrig erklärt worden, nicht in ihrer Gesamtheit, sondern zu Teilen, weil sie eben diese Balance nicht richtig getroffen haben. Und dann hat der Gesetzgeber nachjustiert und so ist es dann gekommen. Und das wird uns ja auch weiter beschäftigen. Das Thema weicht ja nicht von uns.
Dieter Grimm, ein letztes für den Moment. Staatsrechtler halten nicht viel von übertriebener Bürgernähe, wenn sie sich in Plebisziten versucht, Luft zu machen. Sie auch nicht, oder?
Nein, ich auch nicht. Ich habe einige Bedenken. Ein Bedenken ist, ich kann ja in einem Plebiszit nur zu einer bestimmten Frage mit Ja oder Nein abstimmen. Das ist die einzige Möglichkeit, wird eine Frage formuliert und das Publikum, der einzelne Bürger, kann Ja oder Nein sagen dazu. Die Probleme sind alle so viel komplexer. Also ich kriege in dieses Ja-Nein-Schema, kriege ich nicht die Schwierigkeit der Probleme hinein. Ich kriege nicht hinein, was die Folgen und Folgefolgen sind, wenn ich diese oder wenn ich jene Lösung mache. Ich kriege auch nicht in das Schema hinein eine Kompromissmöglichkeit, wie sie die Politik immer hat. Es gibt eben nur Ja oder Nein und ich kann nicht ausloten, gäbe es denn eine Möglichkeit, wo beide zu einem verhältnismäßig guten Teil ihr Recht bekämen, aber nicht jeder kriegt alles und das wäre vielleicht besser als die Ja- oder die Nein-Lösung. Und es gibt einen dritten Punkt. Man kann für das, was man in der Volksabstimmung abstimmt, im Grunde nicht verantwortlich gemacht werden. Ja, für die Konsequenzen ist man nicht haftbar. Also ich kann heute dafür stimmen, dass die Steuern gesenkt werden und morgen, dass die Ausgaben erhöht werden. Und die Politik steht vor einem unlösbaren Problem und der Bürger kann sich die Hände reiben, weil ihn das dann nichts mehr angeht. Deswegen finde ich, dass das eine Schwächung unserer Politik wäre und keine Stärkung der Politik wäre. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass man im Wege eines Volksbegehrens das Volk nicht entscheiden lässt, sondern das Volk ein Thema auf die Tagesordnung des Parlaments setzen kann, von dem es meint, dass das Parlament dieses Thema sträflich vernachlässigt. Das war lange so mit dem Umweltschutz. Wären die Grünen nicht gekommen, hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert. Hätte man ein Volksbegehren gehabt, sodass die Bürger das auf die Tagesordnung des Parlaments hätten setzen können, wären vielleicht die Grünen nicht gekommen. Ja, das ist der mildere Weg gegenüber einer Parteineugründung. Also damit könnte ich mich sehr gut abfinden. Und das Parlament kann dann nicht sagen, vielen Dank, ich habe es gehört, sondern es muss dazu Stellung nehmen und muss sagen, ich lehne es ab oder ich ergreife folgende Schritte. Und dann kann man ja in der nächsten Wahl sein Urteil darüber abgeben, ob einem das gut genug war oder nicht gut genug war. Das gerne, aber den Ja-Nein-Entscheid lieber nicht.
Gibt es sowas wie einen Lieblingsartikel von Ihnen?
Auch der Artikel 1 gehört schon dazu mit der Menschenwürde.
In den Kulturfragen hörten Sie den Verfassungsrechtler Dieter Grimm im Gespräch mit Michael Köhler.